Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt und bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, muss ich euch noch eine Mail vorlesen, die mir Georg auf Facebook geschrieben hat. Hallo Carsten, Freud und Leid liegen für mich donnerstags dicht beieinander. Einerseits freue ich mich auf deinen Podcast, andererseits muss ich dann zur Arbeit immer den Wagen von meiner Frau nehmen, damit ich die neue Folge während der Fahrt hören kann. Ich fahre ansonsten einen alten Porsche und der ist so laut, da versteht man kein Wort. Ha! Das sind Probleme, wie ich sie gerne höre. Übrigens fällt mir gerade auf, dass sich Rainer Buchmann, den ich für diese Folge getroffen habe, dieser Problematik angenommen hat. Der hat nämlich mit seiner Firma BB ganze Hi-Fi-Türme in Autos eingebaut, als fast noch niemand drüber gesprochen hat. Unter anderem natürlich in damalige Porsche. Also Georg, hör genau hin. Vielleicht gibt's da für dich noch den ein oder anderen Hinweis, dass du künftig auch donnerstags standesgemäß zur Arbeit kommst. Ansonsten freue ich mich immer von euch zu lesen. Ihr schreibt mir ganz viele Namen, die ich alle noch interviewen muss und ich verspreche euch, ich gebe mein Bestes, allen Wünschen gerecht zu werden. Einer, der wirklich auffallend oft vorgeschlagen wurde, ist der Wiener Erich Glawitzer und den hört ihr in einer der kommenden Folgen. Aber zurück zu meinem heutigen Gast, denn er hat Autos nicht nur zu rollenden Diskotheken umgebaut, sondern war für mich einer der umtriebigsten Fahrzeugveredler seiner Zeit, der immer ein bisschen weiter gedacht hat und unzählige Dinge teilweise 10 Jahre und mehr vor allen anderen in Autos integriert hat. Ich habe Rainer Buchmann in seinem Büro in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs getroffen und an dem Tag war einiges los. Draußen gab es einige Polizei- und Feuerwehreinsätze und am Ende noch ein Unwetter, das oben aufs Glasdach geplattert hat, wie ihr gleich hören werdet. Aber das soll uns alles nicht beirren. Viel Spaß jetzt mit der Geschichte von Rainer Buchmann.
Gut, es fing eigentlich schon während des Studiums an, dass ich mir mein Geld verdiente mit Herrichten von alten VW-Käfern, mit Lackieren von alten VW-Käfern. Und da ich sehr technikbegeistert war, ich habe ja Maschinenbau und Elektrotechnik an der TH Darmstadt studiert, dann war es klar, dass ich mich da steigern wollte und einen technischen Anspruch hatte. Und sobald ich genügend VW verkauft hatte, kam natürlich die Steigerung Carmangia, von Carmangia zum 356C, vom 356C zu dem Cabrio, vom Cabrio zu dem Porsche 912, von dem 912 zum 911, dann kam der Targa, dann kam der 911 Targa als S-Version und so hat sich das systematisch und aus meiner Sicht logisch weiterentwickelt.
Die Porsche-Entwicklungsgeschichte als Kunde schon mal miterlebt.
Ja, und ich musste immer einiges verkaufen, einiges an Inspektionen machen, bevor die nächste Version erreichbar war für mich.
Und haben Sie Ihre eigenen Autos auch optisch schon modifiziert?
Ja gut, ich hatte schon immer den Hang dazu, Dinge ästhetischer, attraktiver zu machen. Und bei Porsche war es so, die haben das Hauptgeld natürlich für die Technik, für die Entwicklung, für die Karosserie ausgegeben. Und dann war das natürlich so, dass zum Schluss für die Innenausstattung nicht mehr sehr viel Geld übrig blieb und da wurde gespart. Und ich habe dann versucht, halt, wie kann ich mir das trotzdem ansprechend bequem machen und wie kann ich statt 4 Watt für die Nachrichten, wie kann ich da etwas mehr Lebensart reinzaubern. Okay. Und für mich ging es darum, wenn ich schon Cabrio fahre, dann ist das für mich ein sinnliches Erlebnis. Und wenn ich irgendwo durch die Landschaft fahre und bewusst dann auch langsam fahre, um die Umgebung zu genießen, dann gehört auch schöne Musik dazu. Da gehört schönes Leder dazu. Da gehören auch attraktive Frauen dazu. Ja, das heißt, es ist ein rundes Paket, wie man optimiert. Und für mich war es die Optimierung. Und ich meine, ich hatte natürlich keine Chance, ein eigenes Auto von Anfang an zu entwickeln. Also habe ich mir immer überlegt, ich suche mir das Optimum dessen, was ich mir technisch vorstellen kann, aus und modifiziere das in der Richtung, wie es mir persönlich am liebsten gefällt. Und dann hat sich natürlich auch gezeigt, sobald so ein Auto fertig war, war ein Kunde da und sagt, das möchte ich haben, aber genau so, wie es da ist, das nehme ich mit. Durch den entsprechenden Aufpreis hatte ich dann wieder das Geld für die nächste Kreation, die ich machen konnte. Okay. Und das war ein aus meiner Sicht natürlicher Prozess.
Absolut. Wir reden aber jetzt schon über eine Zeit, wo Sie eigentlich gar nicht mehr studiert haben, oder? Da haben Sie den Werkstatt aufgemacht und gesagt,
das war fließend.
Ja.
Das war das kontinuierliche Hocharbeiten aus den VWs über die Kamanchia. Und dann gab es aber einmal einen Riesenbruch. Das war etwa anderthalb Jahre vor Beendigung meines Studiums. Da hatte ich einen brutalen Unfall mit einem Kundenfahrzeug. Ich habe eine Probefahrt gemacht, bin etwa eine Autobahnbrücke runtergefahren. Da hatte ich 180 drauf und plötzlich kam aus dem Wald ein Bus, der eigentlich in die Gegenrichtung wollte, aber Gas gegeben hat und beide Fahrspuren zumachte. Und ich hatte nur noch die Wahl Bus oder Baum. Und der Porsche ist dann unter den Vorderbau des Busses gekommen, hat sich gehoben und 80 Meter von der Unfallstelle entfernt wieder auf die Räder gekommen. Und ich habe mich dann im Fußraum befunden. Und dann habe ich nur ein paar Brüche am Arm gehabt. Aber die haben mich anderthalb Jahre im Krankenhaus aufgehalten, weil dann auch noch einige Konstruktionsfehler bei der Operation passiert sind.
Okay.
Und damit waren für mich mehr als anderthalb Jahre verloren. Und das hat mich dann schon so gejuckt. Ich wollte mich unbedingt selbstständig machen. Und war die Frage, brauche ich dazu das Diplom vorher oder fühle ich mich selbst stark genug, dass ich mich auch so durchsetzen kann? Und ich habe mich für diesen zweiten Weg entschieden. Und es kam natürlich als Druckpotenzial noch dazu, der Mann, den ich unbedingt wollte, um meine Pläne zu verwirklichen, war ein Spanier, ein Genie im Karosseriebau. Und der wollte zurück nach Spanien und ich wollte ihn hier halten. Und da habe ich gesagt, entweder jetzt oder gar nicht. Und dann hat er mir seine Bedingungen diktiert, unter denen er hier bleibt. Und ab da waren wir ein sehr kreatives Team.
Und das Startkapital für die Selbstständigkeit hat dann wahrscheinlich die gegnerische Versicherung gezahlt?
Ich habe für damalige Zeit aufgrund dieser des langen Krankenhausaufenthaltes ein entsprechend hohes Schmerzensgeld bekommen und das war das Startgeld für die Firma.
Die anderen hätten es versoffen.
Sie
haben eine große Firma gegründet. Okay. Und Sie haben erzählt, dass Ihr Blechner ein Genie war oder der Karosseriebauer.
Ja.
Mit dem haben Sie dann gleich die erste größere Kreation gemacht?
Ja gut, wir haben immer zwischendrin Geld verdienen müssen mit dem Herrichten von Unfallwagen. Und üblicherweise war damals auch schon, man tauscht komplette Kotflügel aus, man tauscht die Hauben aus. Und der war so geschickt, dass er auch aus sehr verzogenen, verbogenen Teilen noch das Ganze rausgehämmert hat und damit enorme Summen eingespart hat. Und diese Fähigkeit, aus einem blanken Stück Blech oder aus einem verknautschten Blech etwas zu machen, die hatte ich bei ihm erkannt. Und wir waren eigentlich alle in dieser Anfangszeit Selfmade-Leute, denn der wollte eigentlich Stierkämpfer werden als Spanier. Von zu Hause wurde dann Trompetenspieler in einem prominenten Lokal in Madrid. Und als er sich die teuerste und beste Trompete hier in Frankfurt kaufen wollte, erreichte ihn die Mitteilung, dass sein Vater gestorben ist. Er musste das Geld zurücküberweisen. Und dann verfiel er auf den Gedanken, hier passieren so viele Unfälle. Ich sage einfach, ich wäre Schlosser oder Klempner und damit kann ich wenigstens etwas Geld verdienen. Und dann habe ich ihn in einer dieser Firmen gefunden und gesagt, der Mann kann mehr. Und für ihn gab es immer nur eins, wenn er etwas anpackt, dann wollte er auf seinem Sektor der Beste sein. Er hat das dann in seinem etwas gebrochenen Deutsch immer so ausgedrückt, wenn ich verlasse Arena, ich muss gehen durch großes Tor. Das war so das Denken der Stierkämpfer. Keiner will durch den Hinterausgang raus.
Ganz kurz, die Firma hieß BB. Warum BB? Also das, BB für Buchmann?
Das war nur für 6 Monate. Ich hatte einen Freund, der hieß Bella. Und da habe ich das Zeichen angefangen zu entwickeln. Aber nach 6 Monaten hat mir der Herr Bella gesagt, ich möchte eigentlich Immobilien machen, weil das mit Autos liegt mir nicht. Und da stand ich mit dem fertigen Zeichen, das ich schon eingereicht hatte für den Schutz.
Ja.
Oh, stand ich da und dann habe ich kurzerhand gesagt, das zweite B wäre mein Bruder und heute ist es meine Ehefrau.
Ja. Bis dahin waren Sie ja eigentlich nur in Anführungszeichen eine Autowerkstatt in Frankfurt, die
tolle Unfallwagen restauriert hat mit einem sehr guten Karosseriebauer. Aber irgendwie ist ja die Presse auf sie aufmerksam geworden. Oder der erste große Marketing-Gag, was war das?
Das kam natürlich durch die Firma Polaroid. Einer meiner Kunden war Chef von Polaroid Europa. Und der hat bei mir am Hof den Turbo Targa gesehen, den ich für mich gebaut hatte.
Den gab es von Porsche nicht, ne?
Den gab es von Porsche nicht. Porsche hat gesagt, nur das Coupé hält die Kräfte von dem Turbomotor aus. Und da ich ein absoluter Cabrio-Fan bin, sagte ich, wenn man sich entsprechend Mühe gibt, muss man in einem Einzelverfahren eigentlich die Zelle so stabil kriegen, dass es trotzdem geht. Also machte ich mich mit dem Spengler dran. Wir haben die Bodengruppe verstärkt. Wir haben die Schweller verstärkt. Wir haben den Scheibenrahmen vorne verstärkt. Und siehe da, der Wagen war stabil genug und der Turbomotor hat gut reingepasst und das hat einen Riesenspaß gemacht. Und das wurde in dem ersten Test, der später von Automotorsport gemacht wurde, eindrucksvoll bestätigt, nachdem die Testfahrer in Hockenheim gefahren waren, bestätigten sie, der Wagen wäre sogar so steif wie das Coupé. Okay. Und das war sozusagen die Heiligsprechung von Automotorsport, dass das kein Hirngespinst war, sondern dass man es tatsächlich machen und riskieren konnte.
Also Sie hatten da schon auch Autos bei der Presse, weil im Endeffekt ist ja dann Polaroid gekommen und hat dem Auto dieses unverwechselbare Design gegeben.
Das war dann fast übergreifend. Also natürlich reizte Automotorsport der Turbo Targa, weil es den von Porsche nicht gab. Zweitens war aber gleichzeitig Polaroid dabei. Dieser Freund sagte, ich brauche ein Auto, das es nur einmal gibt. Allerdings muss es unsere Farben tragen. Da habe ich dann gesagt, okay, für die Messe machen wir das, wenn der Rückbau wieder bezahlt wird. Und da Polaroid auf der größten Fotokina der Welt ein Kamerasystem, ein Sofortbildkamerasystem vorstellte, was Sofortbilder einmal einen Meter machte. Damals war es eine unvorstellbare Geschichte. Die Kamera war fast 3 Meter lang, um auf diese Fläche nachher zu kommen. Und weil das so ein gigantisches Projekt war, stieg der damalige Bundespräsident Scheel ein. Und es gab Fotos, die dann in ganz Deutschland in jeder Tageszeitung als dpa-Foto von der Fotokina waren. Und damit war sozusagen die Firmenfarben von Polaroid plötzlich auch meine Firmenfarben geworden. Und dann hat sich das sehr schnell weiterentwickelt. 2-3 Monate später kam Automotorsport, hat dann nicht nur den Wagen getestet, sondern ihn sogar auf das Titelblatt genommen. Kurz danach kam Road and Track, das war die größte amerikanische Zeitung, die renommierteste auch, und hat es auch aufs Titelblatt genommen. Und dann war das Thema schon so verbreitet, dass es bis Tokio, bis Argentinien, bis Griechenland weltweit über 22 Titelgeschichten erreicht hatte. Und das war für damalige Zeit für ein sagen wir so kleines Unternehmen ein Riesending, dass dieser Bekanntheitsgrad.
Viele große Firmen finden es auch heute noch gut, 22 Titel zu bekommen
mit der
Story. Ne? Das ist schon eine Riesengeschichte. Und kamen dann dementsprechend Anfragen und Bestellungen rein?
Darauf kamen Leute aus aller Herren Länder und haben gesagt, sie wollen ein Auto von mir gemacht haben. In Road and Track war die Überschrift Extravagant, Elegant, Personalized Porsche by B&B. Und das war eigentlich die Unterzeile und die Beschreibung dessen, was wir taten. Ja. Personalized Porsche, das ist das, wie in Deutschland sagen wir, individualisierte Porsche. Das ist das, was die Leute weltweit gereizt hat. Sie wollten kein Auto von der Stange und sie wollten Dinge, die sie von zu Hause gewohnt haben, wie gute Stereoanlagen, wollten sie dann aber auch in ihrem Auto haben. Und das hat die Automobilindustrie in Deutschland damals einfach nicht erkannt und gesehen, weil sie noch sehr beschäftigt war, Stückzahlen hochzufahren. Ich meine, wir reden ja von den Jahren zwischen 74 und 80. Dabei ging diese Überlegung der Individualisierung natürlich völlig unter. Und Radio war nur interessant für Nachrichten, so ungefähr, war auch die Meinung der Entwicklungschefs. Also da dachte man noch lange nicht, dass das Auto auch einen Genuss beim Fahren dienen konnte, sondern man dachte nur, wie kann man die Strecke zurücklegen mit möglichst viel Personen, um Familien in Urlaub zu bringen.
Und damals war ja auch Elektrotechnik oder Elektronik und auch Unterhaltungselektronik insgesamt im Automobilbau ja gar nicht so verbreitet. Und dementsprechend schwierig war das aber auch, Stereoanlagen in die Autos reinzubauen, oder? Da müsste man relativ viel modifizieren.
Ja gut, es hatte ja mehrere Problematiken. Einmal mussten wir den Platz finden. Also in der ersten Zeit gab es ja auch keine Angebote von der Zulieferindustrie. Wir haben letztendlich kleine Heimboxen genommen und in die Türen integriert. Und das musste dann auch unglaublich befestigt werden, weil die Dinger wogen ja 2-3 Kilo. Und dafür waren die Türverkleidungen nicht geschaffen.
Und vor allem mussten die Boxen auch die Türschläge aushalten.
Richtig. Und insofern entwickelten wir dann auch eigene Ablagen, auch Heckablagen, die vergrößerten Lautsprechern aufnehmen konnten.
Ich finde es gut, dass Sie sich Porsche ausgesucht haben, sogar das kleinste Auto. Ich hätte mit einer S-Klasse angefangen und mir das Leben leichter gemacht. Aber wenn man die Fotos sieht, und ich weise gerne auf Ihr Buch hin oder auch auf Ihrer Webseite, findet man das auch, dann ist das irre, wie Sie diese damaligen Dienstschachtradios in Zweierreihen übereinander gebaut haben und an jeder Ecke noch diese Fischer-Kassettenboxen angebracht haben, an der Sonnenblende oben. Und
es ging für uns wirklich auch darum, wie kann man diese Dinge sinnvoll so integrieren, dass alles nicht irgendwo im Auto rumfliegt oder einer gezwungen ist, ein Kofferradio im Auto mit dem Zigarettenanzünder zu verbinden und das Ding fliegt durch die Luft. Also wir haben uns schon konstruktiv viel Gedanken gemacht und pro Modell und Autotyp eigene Lösungen entwickelt, die damals auch teilweise bahnbrechend waren.
Mit was für Firmen haben Sie da so zusammengearbeitet? Also Blaupunkt, glaube ich, war immer eine Firma, die Sie immer begleitet hat, was Auto-HiFi anbelangt.
In den ersten Jahren war es Clarion.
Clarion.
Weil Clarion hat damals den Turm entwickelt, wie so einen kleinen HiFi-Turm, auch fürs Heim. Und den konnte man dann auch sehr gut im Auto integrieren, wenn man kleine Türme zwischen den Sitzen oder sagen wir vorne unterhalb des Armaturenbretts einbaute. Dann gab es natürlich die Möglichkeit, in einem sogenannten T-Bar oben das quer einzubauen. Also wir haben uns da sehr viel einfallen lassen. Und als man erkannte bei Blaupunkt, war ja damals Bosch-Konzern auch, welche Entwicklungen da stattfinden. Man hatte natürlich das auch in Japan schon beobachtet und in Los Angeles. Und dann sagte man, eigentlich müssen wir dieses Ideengut für uns auch nutzen. Und ab dann haben wir über Jahre mit Blaupunkt Entwicklungen angestoßen und vorangetrieben und haben das auch beim Messen vorgestellt.
Natürlich sieht man in Ihren Autos auch immer das, was zu meiner Jugend, also in den, sagen wir mal, den 90ern, wo ich angefangen habe mit Autos, gerade am Auslaufen war, Equalizer, was man heute nun geil mehr hat, da kann man auch Höhen und Tiefen einstellen, aber ja. Diese Individualisierung zieht natürlich auch Leute an, die ja, ganz besonders viel Geld haben und ganz besondere Kunden sind. Was war so das Wildeste, was Sie gebaut haben? Ich glaube, zu der Zeit haben Sie auch den teuersten Porsche der Welt gebaut.
Ne? Ja, das war einer dieser Kunden, kam aus der Karibik und hat dann gesagt, ich habe Road and Track gelesen und habe gelesen, dass sie hier ganz besondere Autos machen. Ich möchte den teuersten Porsche der Welt mit allem, was es gibt.
Das ist ja schon mal ein gutes Lastenheft eigentlich, ne?
Ja.
Das teuerste bauen zu müssen.
Er konnte sich sehr gut mit unserem Karosseriemann auch verständigen, weil in Curaçao spricht man Spanisch. Spanisch, ja. Wir hatten den Spanier. Jeden Morgen um 8 Uhr kam er aus dem Hotel und hat unseren Spanier erstmal geschüttelt, ob ihm schon wieder was Neues eingefallen wäre. Und mich hat er nach der Technik gefragt, ihn nach der Karosserie. Und er war übrigens mit 2 Leibwächtern da, okay. Und 2 Damenbegleitungen. Er hat mir damals für meine damalige Freundin 1 Million geboten.
Echt? Das Sind Sie darauf eingestiegen?
Nein, das ist meine heutige Frau.
Bereut man es ja doch.
Es war schon sehr, sehr lustig.
Kennt man den? Also gibt es da einen Namen?
Das ist Oscar Rodriguez.
Aber das ist keiner, der, was hat er gemacht?
Er hatte mit seinem Bruder zusammen auf Curaçao eine Lotterie. Und ich fragte ihn über dieses Geschäftsmodell und er sagte, es ist nicht geeignet für Europa. Das funktioniert nur auf unserer Insel. Und da sage ich, wieso nicht? Ja, in Europa, die Leute kennen die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Auf meiner Insel nicht. Ich verkaufe vorwiegend Nieten. Und sagt er, und ich habe schon alle süchtig gemacht, vom Pfarrer bis zum Polizeichef. Und jedes Mal, wenn die Leute kein Geld mehr haben, die kaufen mehr Lose, als fürs Essen sie ausgeben, dann gibt es einen Hauptgewinn. Und der, der den Hauptgewinn kriegt, lädt sofort alle ein in jeder Kneipe und erzählt von seinem Gewinn. Und sofort werden die nächsten Nieten verkauft.
Sowas ging 89 noch mal in Ostdeutschland mit Versicherung. Aber ja. Seitdem ist es wahrscheinlich schwierig. Ja, okay, Wahnsinn. Also und was haben Sie dem alles eingebaut? Dem oder wie sah das Auto nachher aus?
Es war natürlich ein Turbo-Taka. Mhm. Dann wollte er Dinge, die ich nur ungern gemacht habe. Er wollte zum Beispiel, weil das natürlich in Mittelamerika sehr in ist, er wollte alles mit Gold haben. Er wollte den ersten Farbfernseher, den es damals von Sony gab, mit 12 Volt Anschluss in das Armaturenbrett integriert haben. Da mussten wir ein eigenes Armaturenbrett konstruieren.
Und das waren Röhrenfernseher noch?
Teilweise, ja. Aber schon sehr modern und mit einem guten Farbbild auch. Mhm. Aber man brauchte natürlich eine Fernsehantenne. Diese Fernsehantenne musste hinten auf den Spoiler. Und damit es in seine Vorstellung passte, musste die vergoldet werden. Gleichzeitig musste der Schaltknauf, der aus Metall, aus dem Vollen gedreht wurde, auch vergoldet werden mit seinen Initialen. Dann ging das weiter, er wollte goldenes Leder haben. Und da habe ich gesagt, das machen wir aber nicht ans Armaturenbrett. Und da sagt er, doch, er will das ans Armaturenbrett. Ich habe ihm dann versucht, zigmal zu erklären, dass durch die Schräge der Frontscheibe dieses goldene Leder sich so widerspiegelt, dass er nichts draus sieht. Und da hat er nur gesagt, wissen Sie, lassen Sie mal gut sein, machen Sie das in goldenem Leder. Denken Sie dran, ich habe nur 40 Kilometer Straße. Ich stehe die meiste Zeit am Strand und gucke Fernsehen.
Und verkauf Lose aus dem Auto raus.
Ja. Also okay. Das sind dann ganz andere Überlegungen dahinter und ganz andere Denkweisen, als wir uns manches Mal vorstellen können.
Und ein Whiskykühler musste auch rein.
Ja, das war dann das, wo wir schon sehr weit waren und er wollte immer noch was. Und da hat ihm unser Spanier gesagt, wir könnten ja noch eine Bar einbauen. Und ich meine, hier in Europa wurde damals immer noch auch Cognac oder sowas nicht gekühlt. Aber Whisky wollte er unbedingt gekühlt haben. Und da hatte dann unser Spanier gesagt, dann musst du mir eine Flasche bringen. Dann mache ich genau aus Metall den Abdruck. Und den kann man von unten kühlen, sodass dann Whisky immer kalt ist. Ach, sagt er, prima Idee, ist mit seinen Bodyguards umgehend nach London geflogen und hat die teuerste Whiskyflasche in London geholt. Aus Porzellan war die damals. Und die hat er dann integrieren lassen hinter dem Fahrersitz.
Gut, und der war zufrieden? Gibt es den Wagen noch? Weiß man das? Oder?
Der Wagen, das ist vor 3 Monaten, ist mir das Auto wieder angeboten worden.
Das Auto mit dem Whiskykühler und dem ganzen Goldgetüdel?
Ja, aber das Blöde ist, es stand 30 Jahre in Miami und dabei ist die Innenausstattung ausgeraubt worden.
Oh, okay.
Das heißt, die eigentlichen Clues in der Farbfernseher, die Recaro C-Sitze in dem goldenen Leder, das ist alles rausgeklaut.
Ja, okay.
Man müsste also praktisch von innen alles neu wieder machen. Die Fernsehantenne ist weg und die wollten noch für das Auto mit dieser geklauten Innenausstattung ersetzt durch eine 0815-Ausstattung, wollten so $170.000. Und da habe ich gesagt, naja, also das ist es ja nicht mehr.
Nee, leider nicht.
Aber es ist ein, ich meine, was man noch sagen muss, es ist auch ein Flachschnauzer. Das heißt, der Porsche hat die 928 Klappscheinwerfer und eine Flachschnauze. Idee, ne? Ja, das war auch neu, gab es von Porsche zu dem Zeitpunkt auch nicht. Das war eine dieser Sensationen, wie das Auto rauskam. Ein 911 mit dem 928 Gesicht.
Also der nicht mehr die charakteristischen gewölbten Kotflügel, sondern richtig. Der hat... geht flach vorne weg und hat die Klappscheinwerfer von 928
gesehen. Ja, und dann hat er natürlich noch den Turbodruck erhöhen wollen. Und da habe ich gesagt, ja, aber das geht nur für ein paar Minuten, sonst fliegt der Motor weg. Und er sagt, habt ihr schon gesagt, bei 20, 30 Kilometer kann ich sowieso keine 2 Stunden Vollgas fahren. Und dann wollte er für die Druckverstellung ein goldenes Handrad am Armaturenbrett.
Also ich kann durchaus verstehen, dass da Teile vom Auto so geklaut wurden und irgendwo jetzt eingegossen wurden. Gab es noch eine Alarmanlage im Auto? Nein.
Nein.
Auf Curaçao brauchte man
sie. Ich wollte gerade sagen, das war dort ziemlich...
in Miami vielleicht
sinnvoll. In Miami wäre es sinnvoll gewesen, ja.
Genau. Und Sie haben mehr so schillernde Kunden gehabt. Ne? Es gab noch einen libyschen Diplomaten.
Ja gut, das war jetzt, sagen wir, ein hochintelligenter junger Mann von damals 24, der sehr geschäftstüchtig war und eben auch sehr intelligent. Aber es war schon einer, der, sagen wir, an der Grenze der Legalität halt arbeitete. Ansonsten haben wir aber ein sehr hochwertiges Publikum gehabt. Die meisten waren hochgebildet. Also ich habe einen Neffe des Schahs gehabt, der in Paris lebte. Fangen wir mal an mit einem dieser Söhne des saudi-arabischen Königs. Der hat halt gesagt, ich will ein Einzelstück, was eine gewisse Klasse hat. Aber dann hat er die Auflage gemacht, es muss eine Vernebelungsanlage eingebaut sein, weil ich, wenn ich in Europa in Cannes meinen Urlaub mache, bin ich entführungsgefährdet. Okay. Und dann muss ich auf Knopfdruck 400 Meter Autobahn vernebeln können. Und da habe ich gesagt, okay, kriegen wir hin. Ich habe das ausgiebig getestet.
Ja. Wo haben Sie es getestet?
Auf dem Autobahnstück zwischen Frankfurt und Darmstadt, was damals noch sehr leer war.
Wo es jetzt immer noch so neblig ist.
Nein. Aber ich muss sagen, das war wirklich enorm, wie gut das funktioniert hat.
Aber wie haben Sie es gemacht? Mit Rauchbomben?
Nein, wir haben. Nee, das war viel einfacher. Der Auspuff des Turbos wird extrem heiß. Aha. Und wir haben dann mit 2 Düsen Kaltreiniger in den Auspuff eingespritzt. Und der ist so schnell und intensiv verdampft, dass das die riesen Qualmwolken gab.
Tatsächlich. Und das hat so einen Effekt, der da hinten rauskommt?
Ja, weil das war ja wie dünnes Öl.
Könnte man das heute noch machen? Das wäre ja...
Ja.
Merkt das der TÜV? Das ist doch eigentlich eine ganz interessante Sache. Machen wir das nochmal groß.
Wir haben einen 4-Liter-Tank eingebaut. Wir haben praktisch einen Scheibenwischer-Tank umfunktioniert. Und insofern, das brauchte man nur einzufüllen. Es hat recht lange gereicht, so 4 Liter. Weil es bedürfte wenig drücken, um wirklich da viel Nebel zu erzeugen. Ja, und dann wollte der so, dass er im Falle einer Entführung nur mit dem Hochheben des Knies ein Fach in Bewegung setzt, wo sofort eine Pistole rausfällt, die er mit der linken Hand greifen kann und sich wehren kann gegen seine Entführer. Okay. Auch das hat funktioniert. Allerdings habe ich dadurch einen Designer verloren.
Warum?
Weil der hat sich gewehrt und sagt, er baut kein Fach für Waffen. Und da habe ich gesagt, und wenn wir hier Kundenaufträge erfüllen, die nur ein Fach darstellen, ist er weder ein Mörder, noch hat er einen Mord gefördert. Denn letztendlich wollte der Mann sich nur wehren, der wollte keinen umbringen.
Wie viele Mitarbeiter hatten Sie zu der Zeit?
Zu der Zeit hatten wir etwa zwischen 40 und 50.
Ja, das war schon richtig großer.
Ja, wir hatten ja eben breit gestreut. Wir haben die Innenausstattung gemacht, wir haben die Elektronikabteilung gehabt, wir haben eine Designabteilung mit 2-3 Designern gehabt. Mhm. Also es war ja breit gefächert. Und die Mechanik brauchten wir natürlich. Und den Karosseriebau, Lackierung.
Also das haben Sie alles selbst gemacht? Alles im eigenen
Tool? So nach und nach, ja.
Okay. 40, 50 Leute, das klingt ja schon richtig groß. Also das ist ja, da war ja Alpina auch nicht so viel größer eigentlich, ne, zur damaligen Zeit. Oder Ruf hat jetzt 70, 80 Leute und die bauen ja auch komplett Autos selber. Ne?
Sag mal, wir haben sehr viel... Wir haben funktioniert wie eine kleine Denkfabrik, immer wieder neue Dinge entwickelt und die der Kundschaft angeboten. Und dazu gehörte ja auch die erste Infrarotfernbedienung, das erste Abstandswarnsystem, das zentimetergenau im Display die Entfernung beim Parken anzeigte. Und das war ja alles gerade erst ganz neu im Silicon Valley, mit den ganzen Chips möglich, diese Technologie überhaupt zu bauen. Und ich hatte das Glück, einen Mann zu finden, der bei der Elektronikentwicklung ganz, ganz vorne dran war, der für Forschungsschiffe, für amerikanische Spionageflugzeuge Elektronik baute und auch die Kenntnisse hatte, wie man die gerade erst auf den Markt gekommenen Prozessoren, wie man diese Programme schreibt, wie man sie nutzen kann und was man daraus machen kann. Und in dem Zusammenspiel haben wir dann gesagt, was kann man mit den Möglichkeiten dieser Technologie im Auto machen? Und damit waren wir die Ersten, die das zur Verfügung hatten, etwa 8 bis 10 Jahre, bevor es in der Automobilindustrie dann wirklich einen Durchbruch gab.
Das ist so geil. Vor allem, glaube ich, wissen das die wenigsten, was sie da alles an Entwicklungen vorweggenommen haben. Und diese Einparksensorik, die Sensoren kamen, erzählen Sie es, aus Sofortbildkameras, ne?
Ja gut, das waren wieder die Verbindung zu Polaroid, die ich hatte. Ja. Die haben damals die SX-70, ein Kamerasystem gebaut, was von wenigen Zentimetern bis auf unendlich den Fokus einstellen konnte und ein Signal geliefert hatte, der in Zentimeter genau anzugeben war. Und das haben wir 4 Stück in die Stoßstangen eines Golf am Anfang gebaut, um an allen Ecken und Enden die Parksituation anzuzeigen.
Dass das so funktioniert hat. Und die Fernbedienung für die Tür ist zum Beispiel so ein Extra, da habe ich, als ich es das erste Mal gehört habe, gesagt, ach, was soll sowas denn? Ich glaube, so haben die Leute damals immer reagiert und jetzt ist das so selbstverständlich, da muss man auch erstmal drauf kommen, dass man sagt, ein Gegenstand, wo ich nachher eh dran stehe, mache ich schon mal über die Entfernung auf. Aber das ist irre, wie visionär sie da waren.
Ja gut, es wäre sehr leicht gewesen, damals einen kleinen Funksender zu nehmen. Und mit dem Funksender einen Magneten zur Türöffnung zu betätigen. Das war aber verboten durch die Postgesetze, die es damals noch gab.
Die schöne Postbehörde, die damals alles verboten hat.
Das heißt, das wurde und war hier in Deutschland unmöglich. Und da suchten wir nach einer Möglichkeit, wie können wir das hinkriegen. Da haben wir dann mit Infrarot experimentiert, war natürlich eine geringere Reichweite. Aber wir haben es dann gezüchtet mit unserem Elektroniker, dem Herrn Roggendorf, dass er mit Pulsen die Reichweite erhöhen konnte. Dann war die Energie höher. Und dann haben wir das Ganze noch eingebaut in eine Größe, dass es aussah wie ein Cartier-Feuerzeug.
Ach geil.
Und damit hat es auch eine gewisse Eleganz gehabt. Und wenn man das halt sozusagen aus seiner Jackentasche ziehen konnte und dann so ein Ding hinlegte, dann hat es natürlich in der Bar, wo die Leute überall waren, schon die Neugier der anderen angezogen. Also es war auch ein Conversation Piece, wie man das so schön in Englisch sagt.
Ich glaube, Sie können, also das ist der erste Podcast, der nicht nur um Autos geht, sondern hier können auch Marketingstudenten noch eine ganze Menge lernen.
Das war sehr viel Marketingüberlegung von vornherein. Was könnte der Markt brauchen? Wie können wir es technisch umsetzen und wie bieten wir es der Presse an als Thema, dass es auch erkannt wird?
Das ist Ihnen mehr als nur einmal gelungen und jetzt müssen wir über Ihr größtes Marketingstück reden, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und das ist eine sensationelle Geschichte und das ist der CW311, der ja, erzählen Sie es, wie es dazu gekommen ist.
Ja gut, ich habe bei einem Fahrerlehrgang am Salzburgring den Porsche veranstaltet, da war ich auch mit dabei. Und da kam ein Mann auf mich zu, der sagte, hätten Sie nicht Lust, einen Wagen zu bauen, der seiner Zeit weit voraus ist. Also dieser Mann, der auf mich zukam, war der Eberhard Schulz. Der war damals Techniker bei Porsche und hat sich totgeärgert darüber, dass er im Design nicht beauftragt wurde, einen Nachfolger vom 911 mitzuentwickeln oder überhaupt zu entwickeln.
Okay.
Und er sagte, mein Ansatz oder meine Energie ist, ich möchte eigentlich zeigen, dass ich in der Lage bin, im Sinne eines Unternehmens eine vorhandene Baureihe in die Zukunft zu projizieren. Und da habe ich gesagt, ja, entspricht meinem Denken auch immer, so können wir was machen. Und dann hat er mir die Zeichnung gezeigt, die er darüber hatte und gesagt, ich habe auch schon mit dem Gitterrohrrahmen angefangen und ähnlichen Sachen. Da habe ich gesagt, naja, sieht optisch sehr, sehr schön aus, aber was schätzen Sie denn, was das kosten wird? Ah ja, das kostet nicht viel und so weiter. Und da habe ich gesagt, na gut, erster Schritt ist erstmal, wenn Sie bei Porsche weg wollen, dann können Sie gern zu mir kommen. Und da sind wir auch recht schnell einig geworden. Er ist dann übergesiedelt von Stuttgart nach Frankfurt. Dann war der nächste Schritt, er hat mir dann vorgestellt, was angeblich schon ziemlich weit fertig ist. Plötzlich wurden aus 20 über 200.000 D-Mark. Und da muss ich sagen, das gab meine Firma nicht her, so ein Entwicklungsprojekt. Und da habe ich gesagt, jetzt müssen wir uns aber schnell was überlegen, oder ich musste mir was überlegen, wie kriege ich Sponsoren bei. Und dann habe ich einzelne Sachen versucht, ob es die Lackierung ist, ob es die Innenausstattung ist, ob es die Felgen sind, mit den Kontakten, die ich hatte aus der Zulieferindustrie, finanziell schneller auf die Beine zu stellen. Und gleichzeitig musste ich mir ein Konzept überlegen, wie kann man das Auto der internationalen Presse vorstellen, ohne einen Konflikt mit Daimler zu bekommen.
Weil, und das muss man dazu sagen, es war der Nachfolger vom Mercedes SL, Flügeltürer.
Ja, also das Auto war im Sinne des Schöpfers eigentlich die logische Weiterentwicklung des 300 SL mit den Flügeltüren. Und aus dieser Logik heraus wäre es sinnvoll gewesen, den Stern eben auch dran zu haben. Aber die Juristen haben mir dann erklärt, sie können morgen schon ihre Firma zumachen, weil ungefähr 300 Juristen über sie herfallen mit der Nutzung fremden Warenzeichens.
Ja.
Gut, und dann musste ich mir einfach nur noch Gedanken machen, wo liegen die Begründungen, wenn Image-Schäden auftauchen. Das heißt, Mercedes kann dafür haftbar machen, Schadenersatzprozesse führen. Die Nutzung fremden Warenzeichens kann man eigentlich nur durch eine Unterlassung herauskriegen und so weiter. Also letztendlich habe ich mir gesagt, wenn ich aber nur ein Stück davon vorzeige und baue und nur gute Presse erscheint, fehlt die Angriffsfläche für Daimler Benz.
Nur mit guter Presse rechnen, da muss man schon sehr optimistisch sein.
Ja, ich war mir sicher, dass ich das so hinkriege, weil ich ja durch das, was vorher schon mit den ganzen Porsche-Modifikationen war, wusste ich, wie Presse funktioniert. Ich hatte mir auch einen Namen gemacht und die Dinge waren immer technologisch auf einem neuen Stand und boten etwas an, was es in der Industrie nicht gab. Und damit war ich mir sicher, ich suche mir die Journalisten aus, denen ich vertrauen kann, Punkt 1. Ich sage ihnen genau, in welchem Zustand das Auto ist und worüber sie schreiben können oder nicht, oder sie kriegen das Thema nicht.
So, und welchen Journalisten kann man vertrauen? Den Kollegen vom Playboy.
Das war eigentlich ein anderer Grund. Nein, im Playboy war es so, es gibt noch eins, der erste Journalist, der es veröffentlicht hätte mit dem Mercedes-Stern, hätte riskiert, dass sein Blatt mit einer einstweiligen Verfügung vom Markt genommen würde.
Also man darf auch die Zeitschrift, die nur über irgendwas berichtet, hätte tatsächlich so weit verklagt werden können, dass sie die Zeitschrift zurückziehen muss aus ihrem Kiosk.
Ja.
Okay.
Oder andersrum gesagt, Mercedes kann sofort darauf bestehen, dass ein Thema, das nicht juristisch in Ordnung ist, sofort vom Markt verschwindet. Also sämtliche Kopien müssen zurückgezogen werden. Ja. Und das will natürlich kaum jemand riskieren. Und deshalb muss ich eine Möglichkeit finden, wie kann man das Thema erhalten, Fahrzeug, Flügeltüren mit Stern, und wie kann man dieses Thema vermeiden. Ganz einfach, ich bin zum Playboy. Und natürlich schon mit dem gewissen Hintergedanken, dass ich mir sagte, Mercedes wird kaum den Playboy wegen eines Autos vom Markt nehmen, weil das würde zu einer Lächerlichkeit führen, die Mercedes mehr schadet als den Playboy. Und so ähnlich hat es auch der damalige Chefredakteur, der sagte, okay, wenn man mein Playboy beschlagnahmt wegen dieser Geschichte, dann verkaufe ich in dem nächsten Monat die doppelte Menge, also kann ich damit leben.
Ja.
Punkt 1. Punkt 2 sagt aber, wir machen es etwas eleganter. Wir bilden nicht das Auto ab, sondern nur Zeichnungen des Autos und schreiben im letzten Satz rein, das Auto wird zurzeit in Frankfurt gebaut. Das war dann die Umsetzung in die Realität. Und so haben wir das gemacht. Und wenn nicht innerhalb von 14 Tagen der Einspruch von Daimler kommt, ist das Thema frei für die übrige Presse. Dann hat Mercedes sozusagen sein Recht verwirkt, gegen dieses Thema Stellung zu nehmen. So war es dann auch. Dann konnte ich zur Automotorsport. Die hatten natürlich eine gute Erfahrung mit mir gemacht aufgrund des Regenbogen Porsche. Der war das bestverkaufte Heft in dem Jahr, als das erschien. Und nachdem sie gesagt haben, dasselbe mit Flügeltüren und Mercedes von ihnen, versprechen wir uns ähnlich viel, ja, wir nehmen das. Und ich sagte aber nur, wenn es Titel gibt. Und dann haben wir den Deal gemacht, es gab den Titel und es war wieder das bestverkaufte Heft. Und dann war ich natürlich schon durch die Juristen vorgewarnt. Ich musste davon ausgehen, dass Mercedes über kurz oder lang kommt, dass machen Sie den Stern weg und das Thema gefällt uns nicht.
Also es war tatsächlich, muss ich mal kurz einhaken, es war das fertige Auto, das haben Sie in der Zwischenzeit tatsächlich gestemmt bekommen und Sie haben das über Partner geschafft, also gesagt, wir bauen eine Blaupunktanlage ein, ihr müsst euch beteiligen, wir bauen da Felgen ein von Fuchs oder BBS oder was war das damals und wir lackieren das mit Merklack, mit denen Sie ja auch schon Erfahrung
und
gemacht
Merk haben. Und Merk hat gesagt, wir zahlen so viel, wenn wir das mitnehmen können nach Las Vegas auf die Consumers Electronic Show.
Ah, okay. Die CES, und, die ja immer noch groß ist, ne? Inzwischen.
Ja, richtig, aber das war damals richtig am Steigen und sagen, das ist für uns ein Werbewert.
Vielleicht dann, das erste Auto sogar da, weil heutzutage sind ja alle Autohersteller da, weil sie Elektronik einbauen, aber damals war es.
Und ich konnte es ein Jahr lang an Blaupunkt vermieten.
Ah, okay. Also und da haben Sie das Geld tatsächlich so zusammenbekommen, was Sie gebraucht haben, um den Prototypen zu bauen.
Merck hat sich an den Messen beteiligt. Mhm. Also ich konnte über diese Zulieferer die Finanzierung irgendwie hebeln.
Also das war ein Gitterrohrrahmen, den Sie von null weg konstruiert haben, ohne Vorbild. Die Karosserie ist bildschön. Also da gibt es natürlich auch 10.000 Fotos und wir reden auch gleich noch über die Geschichte, wie es weitergeht. Das Ding sieht ja wirklich aus wie ein Mercedes mit ganz vielen Details. Also Mercedes Blinker aus dem was ist das, W123, würde ich sagen. Ne? Und Rücklichter sind typisch Mercedes, vorne dieser große Stern drauf, Flügeltüren. Der Innenraum hat so kleine Attribute von Mercedes. Und das ist tatsächlich das Auto, haben sie mit dem Mercedes-Stern hingestellt und Mercedes hat nichts gesagt.
Doch. Also, ich habe natürlich eine Sache etwas schlitzohrig angelegt, muss ich sagen. Ich habe mit den mir bekannten Presseleuten, ich meine, das waren natürlich Vorbedingungen. Ich hatte Presseleute, auf die ich mich verlassen konnte. Automotorsport erschien am Montag. Die Frankfurter Allgemeine erschien am Dienstag mit dem Motorteil. Die Autorevue erschien Mittwoch. DPA habe ich am Dienstag rausgegeben. Und der Stern erschien am Donnerstag.
Der Stern hat auch eine riesen Geschichte.
Der hat 5 Seiten, davon 4 Seiten Farbe. Das war einmalig für ein Auto in dieser Zeit damals.
Stern, ja.
Und ich meine, die vielen anderen kleineren will ich gar nicht nennen, aber das war eine Pressewucht bis hin in die Allgemeinpresse, die es so noch nicht gab. von Titelblatt Automotorsport bis zu 5 Seiten Stern, bis zur FAZ, Bild-Zeitung natürlich auch noch. Aber damit war natürlich die komplette Top-Presse mit dem Thema innerhalb von 4 Tagen so voll, dass Mercedes eigentlich erdrückt war davon. Und die Reaktion kam natürlich am Mittwoch dieser Woche, rief mich mal der Pressechef von Daimler-Benz an und hat gesagt, wir haben die 4. Vorstandssitzung wegen Ihres Autos. Können Sie uns vielleicht sagen, wo es noch erscheint, dass wir uns nicht dauernd neu zusammensetzen müssen? Und wir haben dann ein sehr nettes Gespräch geführt. Am Ende des Gesprächs stand ein Deal, der ganz einfach lautete, ich darf den Stern an dem Auto weiterführen, wenn ich mich verpflichte, nur ein Stück zu bauen. Das habe ich dann auch mit dem Herrn Schulz abgestimmt. Er war einverstanden, weil ich ihm das von vornherein sagte, wir sind kein Hersteller, der hier 100 Stück bauen kann. Da waren wir nicht groß genug dazu, hatten auch nicht die finanziellen Mittel. Und dann haben wir gesagt, gut, was müssen wir noch tun? Und er sagt, der Molter von Daimler-Benz.
Pressechef, ne?
Der Pressechef, machen Sie weiter mit der Pressearbeit. Machen Sie so viel, wie Sie. Ja, ich sage, Moment mal. Eben sagen Sie mir, dass ich ja einen Rechtsbruch begangen habe. Und jetzt sagen Sie mir, ich soll weitermachen. Er sagt, ja, wissen Sie warum? BMW hat zurzeit den M1 gebaut mit 400 Stück, um den in eine Rennserie zu bringen. Wir haben von unserer Firma nichts dem entgegenzusetzen. Und wenn Sie die Sachen weitermachen, die Titelblätter, ist das etwas, was BMW zumindest die Titelblätter raubt. Und deshalb möchten wir, dass Sie das fortsetzen.
Das gibt's ja nicht. Die Rede ist von dieser Pro-Car-Serie, oder?
Ja,
wo die Formel-1-Fahrer in M1 gefahren sind.
Ja.
Das gibt's ja nicht.
Ja, und das hat tatsächlich dem M1 sehr geschadet. Weil wir mit dem Mercedes-Stern und den Flügeltüren mehr Titelblätter bekommen haben.
Warum hat eigentlich Mercedes nicht gesagt, wir bauen das Ding? Das Auto ist bildschön. War das zu ehrenrührig? Oder darf da nicht so ein Kleiner aus Frankfurt kommen, der denen zeigt, wie es geht?
Das spielt alles eine Rolle, aber sagen wir, man wollte nicht mit Kunststoffkarosserien und Gitterrohrrahmen sich verzetteln.
Wobei sie es ja bei dem C111 oder wie heißt der C111?
Das war ja auch nur ein Prototyp.
Ja, war ein Prototyp, aber auch mit Kunststoffkarosserie.
Ja, aber nur ein Prototyp. Ja. Und der damalige Entwicklungsvorstand, der Breitschwert, sagte, wir können so ein Auto auf Basis Blech nicht darstellen. Und in Kunststoff ist die Stückzahl so gering, lohnt sich nicht. Das war ein
Schade, wäre ein tolles Auto geworden.
Ja, aber also, das hätte man ja auch irgendwie hinkriegen können. Die Italiener bauen solche Autos ja auch aus Blech oder haben sie gebaut.
Aber denen ist egal, ob man es nach Qualitätsmaßstäben darstellen kann. Die bauen es einfach und gucken da mal, ob die Karosserie aus Kunststoff hält. Sie haben den aber auch so weit weiterentwickelt. Was haben Sie da für einen Motor reingebaut?
Da war ein 6,3 Liter AMG-Motor drin.
Also der quasi aus der Roten Sau?
Ja.
Der 300 SEL 6,3 Motor.
Ja.
Und Probe gefahren ist denn auch jemand?
Ja, Niki Lauda hat den sogar Probe gefahren am Salzburgring.
Tatsächlich?
Für einen Test der Autorevue.
Okay, war er zufrieden?
Ja, hat sein Urteil abgegeben und es war ein Riesenauflauf auf dem Salzburgring, als das Auto dort gefahren wurde. Da war auch noch der Berger dabei, der Rennfahrer. Der
Wahnsinn. Gibt es das Auto noch, das Urauto?
Das Auto habe ich 1984 an den Sultan von Brunei verkauft. Ein absoluter Autofan.
Und sich seitdem zur Ruhe gesetzt, oder?
Ein absoluter Autofan.
Ja.
Und ich habe das, also er hat das über einen Mittelsmann aus Singapur kaufen lassen. Der hat mir das nur angedeutet, das war noch nicht sicher, aber ich habe privat 10 Jahre später den damaligen Bundesbankpräsidenten Pöhl getroffen und der sagt, wissen Sie was, ich habe übrigens Ihr Auto gesehen, das Flügeltürenauto. Und ich sagte, wo haben Sie das gesehen? Sagt er, ich war eingeladen beim Sultan von Brunei und als erstes nimmt er mich zur Seite und sagt, wir gehen jetzt mal in die Garage, ich habe sogar ein Produkt aus Ihrer Heimatstadt Frankfurt. Und hat mir das Auto gezeigt.
Nicht schlecht, aber hat er kein Cabrio inzwischen draus schneiden lassen, was ja auch mal passen würde zu solchen Leuten.
Nein.
Das Stück nochmal modifiziert. Irre. Und jetzt wissen Sie nicht mehr, wo der Wagen oder ob der da noch steht.
Also
kein Kontakt bis jetzt.
Ich habe ein paar Mal versucht, ob man das Auto für Ausstellung oder Ähnliches bekommen kann. Kam keine Reaktion.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Sultan von Brunner diesen Podcast hört, aber vielleicht.
Ja.
Ich weiß ja nicht, was Sachen für Wege gehen. Das ist eine Riesengeschichte rundherum. Und natürlich nach diesem Marketing kam ein verkrätzter anderer Autohersteller aus München ums Eck, nämlich BMW.
Ja, also BMW kam dann mit 2-3 Leuten, völlig überraschend, und sagten, wir möchten mit Ihnen mal sprechen, weil das, was Sie mit Daimler gemacht haben, ist der linkeste und hinterhältigste Trick seit dem Zweiten Weltkrieg. Und ich sag, wieso? Das ist unser Ding gewesen und nicht Daimler. Das glauben wir Ihnen nicht. Und da ging das so eine halbe Stunde hin und her. Und dann haben sie gemerkt, dass sie keine neue oder andere Antwort gibt, weil die Antwort war richtig von Anfang an. Ja. Und dann sagen sie, gut, kommen wir zu unserem Thema. Wir möchten das Gleiche mit Ihnen machen, wie es Daimler mit CB311 gemacht hat, aber jetzt auf dem Gebiet des Motorrads. Und ich dachte, wie bitte das? Und da sagen die, ja, wir brauchen noch 1,5-2 Jahre, bis unsere K1 in Produktion gehen kann.
Diese voll verkleidete BMW mit dem Reihenmotor, ne?
Und wir wollen nicht, dass die Japaner sämtliche deutschen Titelblätter beherrschen, weil wir keine Neuigkeiten vorzustellen haben. Und deshalb machen sie ein Motorrad, stellen es der Presse vor, ziehen das über 1,5 Jahre und versuchen, so viele Titelblätter wie möglich zu bekommen. Die Auflage war für uns nur, es muss ein BMW-Boxermotor sein und das BMW-Zeichen muss dran sein. Ansonsten waren wir in allem frei.
Und Sie kannten aber nicht die Pläne von dieser K1, die entwickelt wurde von BMW? Das ist nämlich irre, weil diese Futuro sieht aus wie die K1, die 1,5 Jahre später rauskam.
Oder die das haben ganz viele man hat uns den Auftrag von der Marketingabteilung gegeben und wir haben zu den Technikern keine Verbindung gekriegt.
Das ist unglaublich. Man könnte fast meinen, BMW hat das Design so ein bisschen mit übernommen von Ihnen.
Kann ich nichts dazu sagen, weil wir haben mit diesen Leuten nie gesprochen und Kontakt gehabt. Wir haben dann einfach mehrere Phasen gemacht. Wir haben dann am Anfang, das hatten wir beim Playboy gelernt.
Damit Playboy haben wir schon so viel gelernt, aber
das ist gut. Das erste Titelblatt haben wir bekommen für die gezeichnete Futuro. Aha. Das nächste Titelblatt haben wir bekommen für die fertiggestellte Futuro, die aber noch nicht fahren konnte. Und das dritte Titelblatt, ich rede immer nur von der größten Motorradzeitung. Wir haben da natürlich die ganze Branche beliefert. Ja. Und das dritte Titelblatt bei der größten Motorradzeitung, vergleichbar eben Automotor Sport beim Auto, war dann die fahrende Futuro. Okay. Das heißt, wir haben drei Phasen gehabt und jede Phase hat entsprechend viel Presse gebracht.
Und Sie haben aber auch tatsächlich ein Motorrad entwickelt in der Kürze der Zeit.
Ja, klar.
Also was Fahrbares.
Ja, klar. Es konnte zum Schluss fahren, ja.
Und was ist daraus?
Es war ein Boxermotor mit Turboantrieb.
Boxermotor mit Turboantrieb.
Mit Turbolader, wollte ich damit sagen.
Ja, nee, klar, aber das klingt auch schon so wild. Also auf dem Motorrad ein Turbolader zur damaligen Zeit mit
wo? Ja, da haben wir auch zusammengearbeitet mit dem Dr. Schrick, der
Nockenwellenschrick.
Ja.
Tim Schrick war auch schon in diesem Podcast. So klein ist die Autowelt.
Und dann haben wir auch das erste digitale Informationssystem eingebaut. Aha. Also das heißt, die Futuro hat auch die Digitalinstrumentierung.
Keine Zeiger mehr, sondern nur noch digitale Anzeigen.
Ja.
Und das Motorrad, haben Sie das noch im Blickfeld, wo das jetzt gelandet ist?
Ja, das war jetzt in München. Das steht im Museum von BMW.
Ah, okay.
Und man stellt uns das jeweils zur Verfügung. Wir haben es vor 2 Jahren auf der IAA hier zeigen können und wir haben es jetzt in München zeigen können. Also insofern haben wir da auch immer noch Zugriff und ich meine, die Geschichte ließ sich auch finanziell nachher noch erklären. BMW hat 1 Million ausgegeben für die Entwicklung und sie haben dann nach einem Jahr festgestellt, dass sie einen entsprechenden PR-Wert von 3,3 Millionen hatten und es war noch nicht zu Ende.
Ja.
Also Sie müssen irgendwo, sind Sie dann bei 4,2 Millionen gelandet.
Was meinen Sie, was der Podcast an PR-Wert hat, was wir jetzt hier reinsprechen? Das ist BMW, die kommt vor Lachen nicht mehr in Schlaf. Müssen mal anklopfen und nach Geld fragen. Ja. Wo wir jetzt gerade über dieses Display gesprochen haben, das ist auch eine Entwicklung von Ihnen, die ganz beeindruckend ist. Das ist nämlich nicht nur einfach irgendwas, was so ein bisschen Zahlen darstellt, sondern Sie haben da schon tiefgreifend auch in die Motorelektronik eingreifen können oder auf jeden Fall Informationen abgezapft, was in der Autoindustrie erst viel, viel später eigentlich gemacht wurde. Ne?
Also. Ja, ich meine, wir hatten, wie ich es vorhin schon sagte, einen Elektroniker, mit dem ich mich angefreundet hatte, der durfte am Wochenende die Entwicklungssysteme des Max-Planck-Institutes nutzen. Und dieses Entwicklungssystem war einmalig in Europa. Mhm. Deshalb wussten wir genau, dass keiner uns auf diesem Sektor irgendetwas Ähnliches voraushaben könnte oder vormachen könnte. Denn es dauerte dann noch 1 bis 3 Jahre, ehe Siemens, VW und andere beliefert wurden.
Die Autohersteller haben ja eh immer so wahnsinnig lange Zyklen damals gehabt, auch heute noch.
Ne? Ja. Ja. Ja gut, erstmal haben sie dann das System bekommen, dann mussten Leute daran ausgebildet werden, dann mussten Sachen realisiert werden, dann konnten sie erst dem Vorstand vorgestellt werden. Dieser Vorgang dauert ja schon ein paar Jahre.
Ja, ja.
Und ich hatte den Elektroniker, der sich mit der Sache Materie auskannte. Wir haben uns darüber ganz schnell auseinandergesetzt, was alles da für Schnittstellen da sein müssen, wie die Anzeige sein muss, und haben das blitzschnell in Hardware übersetzt. Mhm. Und konnten damit als die Motorwerte alles anzeigen nach Prioritäten und das System konnte frei programmiert werden. Und wir haben das von in Lamborghini eingebaut, in Porsche eingebaut. Da ist jetzt auf der IAA in Frankfurt ein 928 Cabrio von mir gezeigt worden. Da war auch das erste digitale Instrumentenbrett drin, was damals existierte.
Gibt es als Fotos online und auf unserer Facebook-Seite übrigens. Und was hat das gekostet, diese digitale
Information? Das haben wir damals verkauft für 15.000 D-Mark.
Was schon ordentlich Geld war, ne?
Das war ordentlich Geld, aber ich meine, wir haben natürlich mit einer kleinen Serie kalkulieren müssen,
klar, ja,
die Entwicklungskosten umlegen müssen. Und das war praktisch ein Supercomputer, der im Auto arbeiten konnte.
Und das war in den Anfängen der Computertechnologie.
Richtig.
Ne? Also das war wirklich ganz am Anfang.
Ja.
Und da gab es eine Zusammenarbeit mit VW.
Keine Zusammenarbeit, sondern
ein Ausnutzen.
VW hatte damals, kam gerade aus der Käferzeit. Und der damalige Vorstandsvorsitzende Schmücker sagte, ich brauche unbedingt etwas, um Technologiefreundlichkeit von VW zu zeigen. Und sie haben eine sehr weit entwickelte Technologie.
Können Sie da auch Bescheiß-Software reinbauen? Unsere Dieselmotor ein bisschen aufhübschen oder was haben Sie gesagt?
Nein, er hat gesagt, wir wollen einfach Technologietransfer von Ihnen zu uns. Und der so bietere Polo soll hier zeigen, was für Technologien alles möglich sind in so einem Auto.
Aha.
Und ich meine, man muss dazu sagen, der Polo kostete damals zwischen 6.000 und 8.000 D-Mark.
Das finde ich nämlich so irre, deswegen hatte ich nach dem Preis gefragt.
Ja.
Und dann haben Sie es mit einem 15.000 Mark Display noch aufgehübscht.
Und nein, da kam ja noch mehr. Da kamen Recaro-Sitze, Stereoanlagen von Blaupunkt rein, da kam Alcantara-Ausstattung rein.
Der Lack.
Der Lack kam von Merck. Also zum Schluss hat ein Polo 50.000 D-Mark gekostet.
Anstatt 8.000.
Und man muss sich das vor Augen halten, das waren Entwicklungsmuster, wenn Sie so wollen, in Kleinstserie. Ein Porsche Turbo Coupé kostete damals 56.000 D-Mark.
Aber
nur um die Relationen zu kriegen.
Ja. Und Sie haben wie viel davon gebaut?
40 Stück war der Auftrag von VW.
Okay. Wie haben die alle abgenommen oder sind die so am freien Markt verkauft worden?
Nein, die haben die natürlich in Auftrag gegeben, dafür bezahlt und dann sie ein Jahr bei uns gelassen, damit wir Pressearbeit damit machen. Damit auch der Polo Öffentlichkeitswirkung mit Technologie vermarktet wird. Das war auch ein Marketing-PR-Auftrag.
Ich finde das so geil, dass man sagt, Mensch, das ist ein Autoveredler und die Industrie ist dauernd auf Sie zugekommen, nur um Marketing zu betreiben, weil es die eigenen Abteilungen nicht hinbekommen haben, scheinbar in der Form. Und mit dem Polo ist Ihnen auch was gelungen? Was?
Ja gut, in Paris, also mein Auftrag hieß ja, stellen Sie 40 Polos nach Paris während des Pariser Automobilsalons. Da musste ich eine Strategie, eine Konzeption machen, damit es möglichst öffentlichkeitswirksam ist und der VW etwas davon hat. Und da fing das erste an, war eine Verbindung zwischen Frankfurt und Paris so herzustellen. Frankfurt ist die Stadt der IAA, Paris ist die Stadt für die größte französische Automobilausstellung. Wenn dort der Automobilsalon ist, habe ich gesagt, machen wir eine Fahrt mit 40 deutschen Journalisten zum Automobilsalon in Paris. Und in Paris war es natürlich für mich erstmal sehr, sehr schwer. Als ich bei dem Automobilsalon vorgesprochen habe, haben die mir gesagt, also wenn wir hören, VWs, Polo, sie kriegen keinen Quadratmeter bei uns. Und dann hat man beim Rausgehen hat man mir gesagt, wenn Sie natürlich für Citroën arbeiten würden oder Peugeot oder Renault, sehe das anders aus.
Haben Sie kurz überlegt, wie damals bei Mercedes einfach Citroën dran zu schreiben.
Ja. Und okay. Da habe ich gesagt, okay, funktioniert nicht. Ja. Dann sind wir zum Touristikministerium und haben gesagt, ja, wir würden gerne Ausstellungen machen und Sie machen ja auch hier für die Schmuckindustrie und die Modeindustrie in Zelten, in den Parks oder sonst wo. Und da sagt man, nein, also für Autos, aber letztes Jahr haben sie doch für Peugeot da was gemacht. Ja, das war ja Peugeot. Wenn sie für Peugeot was machen würden, dann ja. Und so ging das reihum. Also ich kam und kam nicht weiter. Und dann zum Schluss habe ich dann gesagt, ja, irgendwie muss ich es über eine Presseschiene probieren. Bin zu dem Chefredakteur von Vogue und das war damals ein Prinz Poniatowski. Ich muss dazu sagen, das war aus einer ganz bekannten Familie. Der Bruder war mal Innenminister und es ist alter auch Adel. Und ich habe ihm mein Anliegen geschildert und er sagte, okay, lassen Sie uns einen Deal machen. Der lautet, er sagt, ja, unser dickstes Heft im Jahr ist das Oktoberheft mit der Herbstmode. Wenn Sie mir 12 Seiten Anzeige besorgen, kriegen Sie alles in Paris, was Sie brauchen. Da habe ich gesagt, ja, und wie viel Zeit habe ich, die 12 Seiten zu beschaffen und wie teuer ist eine Seite? Naja, eine Seite kostet so 8.000 bis 10.000 D-Mark.
Okay. Und, so viel wie ein Polo quasi.
Ja. Und wie viel Zeit habe ich? Guckt er auf die Uhr und sagt, 1,5 Stunden.
Ja.
Und ich habe dann ganz cool gesagt, dann geben Sie mir bitte ein Telefon. Und ich habe dann angerufen, erst natürlich bei VW. Und die haben erst mal gekniffen und haben gesagt, wir können im Moment Ihnen keine Zusage geben, denn da ist Paris France zuständig und die sind sehr eigenwillig. Und da habe ich gesagt, okay, vielen Dank für die Antwort. Und dann habe ich den nächsten bei Blaupunkt. Ganz klar, wir machen mit. Allerdings, wenn Sie die Pressekonferenz machen, müssen 12 Leute von Bosch Blaupunkt dabei sein dürfen.
Okay.
Okay, dann habe ich bei der Stadt Frankfurt angerufen, weil ich hier auch mit der Alten Oper und so weiter die Verbindung hatte. Und dann haben die gesagt, ja, also wir könnten was machen über die Messe Frankfurt, über den Flughafen Frankfurt, weil da ist der Oberbürgermeister immer im Aufsichtsrat. Und wir im Touristikabteilung können wir was machen. Und vielleicht kriegen wir die Lufthansa dazu. Und ich sagte, okay, was heißt das in Seiten? Und ich sagte, naja, so 2 bis 3. Also ich hatte nach 1,5 Stunden hatte ich 8 Seiten oder 9 Seiten.
Grob Zusagen.
Von 12.
Ja.
Also es waren aber nur Zusagen am Telefon. Und dann hat ihn das Mitleid gepackt, den Prinz Poniatowski. Dann hat er gesagt, okay, jetzt lassen Sie mich mal ans Telefon. Ruft an, spricht 2, 3, 4 Minuten. Und dann sagt er, okay, die letzten Seiten sind gebongt. Und das ist wie das. Ja, sagt er später. Und dann hat er mich gefragt, was möchten Sie denn? Dann sage ich, ich brauche das Maxims geschlossen am Samstag für meine Pressekonferenz. Ich brauche 40 Parkplätze mitten in Paris vor dem Hotel Crillon am Place La Concorde. Ich brauche ein Ausstellungszelt von 120 Meter Länge am Seineufer.
Und ich möchte im Eiffelturm eine Nikolausmütze aufsetzen, weil ich es kann.
Nein. Es war wie ein Wunschzettel. Ja. Und dann sagt er, okay, lass uns zum Essen gehen. Man sagt, wo gehen wir hin? Ins Maxims natürlich, sagt er. So, wir kommen ins Maxims, da ist Pierre Gardin da und er spricht das Ding gleich an und sagt, du, das und das und das und das, machst du mit? Und der hat gesagt, wann ist das? Ja, okay, dann schließen wir das Maxims, ihr kriegt das für den Event. Also Maxims war schon mal, dann hängt er sich wieder ans Telefon. Die 40 Parkplätze am Place de la Concorde sind okay, kriegen sie. Und eine weitere Viertelstunde, sie können das Zelt da unten an der Brücke aufbauen. Und dann fing ich natürlich an, Bauklötze zu staunen und sagen, jetzt erklären Sie mir mal, was ist das hier? Und da sagt er ganz klar, wir sind hier im Maxims, die ganzen Industriellen, von Frankreich und Paris sind in dem Maxims Business Club zusammengefasst. Ah, okay. Ich habe eben mit dem Monsieur Tabé, der Präsident von Maxims Business Club ist, telefoniert und der hat uns das mit dem Hotel Crillon besorgt. Der Pierre Gardin kommt aus Portugal, aus seinem Urlaub zurück für den Abend, wo wir hier sind, bei der Pressekonferenz. Damit haben wir auch noch mehr Presse. Und dann habe ich gesagt, ja, und am Seineufer, wie geht das? Ich habe nämlich gehört, das gehört ja dem Staat oder der Stadt oder so. Ach, sagt er, es gibt 400 Meter Ufer, die gehören dem Nautique Club Paris. Und mein Bruder ist da Präsident. Und dann sagt er, allerdings, jetzt müssen wir über eins noch reden. Sagt er, mit VW und so können wir hier alle nicht viel anfangen. Ihre BEP-Zeichen sind zwar drauf, aber jetzt müssen wir aus den Polos noch ein französisches Produkt machen. Sie müssen mir zusagen und vereinbaren mit mir, auf jeden Polo kommt Vogue Paris in dieser Länge.
Also Meter lang.
Meter lang. Ich so, damit kann ich leben, da kann VW noch stolz sein drauf. Und da haben wir dann diese Dinger noch entwickeln lassen und das hat jeder VW Polo hat jeder Vogue Paris drauf gehabt. Und da sagt er, wissen Sie warum? Jetzt ist es nämlich ein französisches Produkt.
Was war dann am Ende der Dank von VW? Die haben Sie zerrieben.
Es war eine unglückliche Mischung aus Politik und Machtspielen. Und zwar, ich hatte die Ursprungsvereinbarung mit dem Vorstandsvorsitzenden Schmücker. Der hatte dann eine Herzattacke und ist ausgeschieden. Dann hat den Vertrag weitergemacht mit mir der Vertriebsvorstand. Bis dahin lief das noch. Und dann ging es um die Nachfolge vom Schmücker. Und da war der Professor Fiala als Entwicklungsvorstand, wollte Nachfolger von Schmücker werden. Und der Vertriebsvorstand wollte Nachfolger von Schmücker werden. Und die beiden haben sich über mich gestritten. Okay. Weil der Entwicklungsvorstand hat gesagt, entwickelt wird in Wolfsburg und nicht in Frankfurt. Und wenn du mit dem was machst, ist das unser Feind.
So, also.
Aber der lachende Dritte, der dann Nachfolger wurde, war keiner von beiden, sondern der kam von Conti. Und damit fiel ich durch den Rost, denn keiner wollte dann mit der Aktion in Paris was zu tun haben. Der Fiala hatte was gegen die Entwicklung und der andere hatte Angst, dass man ihm was in die Schuhe schiebt von einem Prestigeprojekt.
So, und Sie sind aber nicht nur da in dieser Polo-Geschichte hindurchgefallen, sondern auch später gab es so politische Machtspielchen, die im Endeffekt Ihnen die Firma genommen hat. Ne?
Ja, klar. Gut, es kam dann mehrere Sachen. Dann wurden natürlich entsprechende Hebelchen in Bewegung gesetzt, dass man von den Zulieferern keine Aufträge mehr bekam. Gleichzeitig fiel der Dollarkurs. Aufträge aus dem Ausland gingen da drastisch zurück, weil der Dollarkurs im Keller war durch die zweite Ölkrise, die wir dann hatten. Und damit ist das Privatkundengeschäft zusammengesackt und das Industriekundengeschäft zusammengesackt. Und das konnte ich finanziell nicht mehr stemmen und dann musste ich 86 Insolvenz anmelden.
Dann war es das mit BB. 86.
Und das war es erstmal, ja.
So, was haben Sie dann gemacht?
Dann kamen wieder die Zulieferer und sagen, jetzt dürfen wir wieder mit Ihnen zusammenarbeiten.
Also, um das nochmal klar auszudrücken, das ist jetzt nicht die sympathischste Nummer von VW. VW hat die Zulieferer erpresst und gesagt, wenn ihr mit dem noch was macht, machen wir mit euch nichts mehr. VW war einfach der größere Player.
Ja.
Also, das kann man ruhig mal beim Namen nennen. Das ist ja jetzt nicht so nett von VW. Ich meine, dass
die sich das überhaupt. Vorsichtig ausgedrückt.
Vorsichtig ausgedrückt. Ich meine, dass die sich überhaupt mit Ihnen anlegen, muss man jetzt ja auch, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen. Ich meine, Sie sind ein kleines Licht aus Frankfurt und das große VW reibt sich an sowas auf. Also, das ist ja schon eine maximal peinliche Nummer. Also das
ist ich hatte es nicht für möglich gehalten. Ich hatte es nicht für möglich gehalten.
Und dieses kleine Brötchen backen haben Sie auch heute noch nicht gelernt. Das ist ja immer, also in Wirklichkeit müssen die sich in Wolfsburg verkriechen und sagen, Mensch, wir sehen erstmal zu, dass wir unseren eigenen Dreck hier vor der Tür weggekehrt bekommen.
Ja.
Und ich glaube, das hat sich auch 30 Jahre später noch nicht geändert. Aber gut, das ist Politik. Ja, vieles
ist systemimmanent, wie man das so schön sagt.
Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Ja. Und das hat bis jetzt keine Führungskraft geschafft, das auszuräumen. So, gut. Sie haben das dann 86 zugemacht und wie haben Sie dann weitergemacht? Haben Sie wieder überlegt, Autos zu bauen?
Also eine ganze Zeit? Ja gut, ich war dann erstmal, weil ein Teil der Zulieferer hat mit mir weiter zusammen. Danach durften sie wieder mit mir zusammenarbeiten.
Ja, als die Firma endlich kaputt war?
Ja. War das dann? Nach dem Motto, wie sie haben sich ausgerückt. Es hat uns gestört, dass sie vor und hinter der Theke waren. Sie haben Dinge selbst entwickelt und haben sie auch selbst vorgestellt.
Verdammt.
Wollen wir nicht.
Was für eine Frechheit.
So, und danach, wenn sie es für unsere Zulieferer machen, haben wir nichts dagegen, weil dann sie nicht mehr als Person oder mit ihrer eigenen Pressearbeit auftauchen, sondern im Namen nur der Zulieferer noch handeln können. So ist das Leben.
Dann haben Sie für die Industrie noch ein bisschen weitergearbeitet in den letzten Jahren?
Dann kamen die Kunden wieder und dann habe ich die Patente, die ich dann hatte, auch verkauft, weil das, was Sie heute in jedem Auto haben, diese Lenkradbedienung.
Das haben Sie auch gemacht, die Lenkräder mit Knöpfen, genau.
Ja.
Ja.
Und diese Lenkradbedienung, die hatte meine Firma weltweit patentiert.
Oha, kommt da jetzt noch Geld bei rum?
Jetzt nicht mehr, aber kurz die Geschichte. Das war ein ich würde sagen, super Patent.
Ja.
Ich habe es VW angeboten, ob sie das nicht übernehmen wollen, weil sie es auch in den Polos drin hatten. Sie konnten es ja testen.
Ja.
Und sie haben es von allem her technisch alles prima gefunden. Aber der Vorstand hat es abgelehnt. Die Begründung, die ich bekommen habe vom Ergebnis der Vorstandssitzung, das würde pro Auto eine D-Mark kosten und das wäre für VW zu teuer.
Ja.
Dass sie 100 bis 200 D-Mark mehr verlangen können für ein Zubehör dieser Art,
kapiert, ne?
Spielte keine Rolle.
Ja.
Bosch hätte noch mitfinanziert über Blaupunkt, weil damit wäre auch das Blaupunktradio zu bedienen gewesen.
Das war 86 auch, ne? Also so,
das war 82.
82, um das mal zeitlich einzuordnen.
82. Also,
wann kamen die ersten Lenkradfernbedienungen in Serie?
Das war 95 so.
95 hätte ich jetzt auch gesagt, Mitte der 90er,
ja,
das ist das erste Mal, sie mitbekommen
ja,
haben.
Ja.
82 haben Sie es hier gemacht.
Ja. Und dann habe ich es bei BMW vorgestellt und BMW hat gesagt, schöne Lösung und funktioniert alles schön, aber das wollen wir nicht, weil der ADAC dagegen sein wird.
Warum das?
Ist unsicher.
Okay.
Wenn man während des Drehens das bedient, lenkt das ab, also wegen Unsicherheit. Ja, werde
und die Knöpfe suchen.
Lieber da unten einen Knopf bedienen, als hier was. Okay, also Unsicherheit, ADAC ist dagegen. Hinter den Kulissen habe ich dann gehört, das ist der NIH-Effekt, not invented here. Das war auch ein Motiv. sagen wir, bei Daimler-Benz habe ich es dem damaligen Entwicklungsvorstand Breitschwert vorgestellt. Und der hat da reingeguckt, hat das probiert und hat gesagt, digital kommt mir nicht ins Auto.
Also jetzt ja. Schauen Sie sich mal heutige Mercedes an.
Ja, eben, aber er war halt Maschinenbauer.
Er war Maschinenbauer, ja, ja. Genau. Aber irre, oder? Wie die deutsche Industrie so funktioniert hat. Ne? Und heute robben sie alle zusammen, um sich gegen die chinesischen Autohersteller und Koreaner und Japaner zu batmen.
Man könnte das Thema auch bei einer IAA als Anspruch nehmen. Und in Deutschland waren die ersten Computersysteme im Auto.
Vor allem, wenn ich mir das jetzt gerade überlege, wenn sie nicht 86 pleite gegangen wären, spätestens 91 hätten sie doch vor Tesla das erste selbstfahrende Auto gebaut.
Ja, klar.
Mit Abstandssensoren aus der Polaroid-Kamera.
Ja, wir hatten die ganze Technologie und wir hatten vor allem den Brain, die Leute dazu.
Ja, und diese Flexibilität, dass man eben nicht lange Vorstandswege hatte, sondern dass
wir waren auf kleinstem Raum ein super Team von Leuten. Ja. Die
und sie hatten das Händchen, die richtigen Leute zusammenzustellen und visionär zu denken.
Richtig. Mhm. Also das hat alles. Deshalb hatten wir ja auch die vielen Zulieferer, die dann auch mitfinanziert haben, weil sie die Innovationskraft erkannt hatten. Mhm. Nur die Hersteller haben Angst davor gehabt.
Eigentlich waren sie kein Autoveredler, sondern das war ja mehr vor wie so ein Nebengeschäft, sondern sie waren eigentlich so eine visionäre Ingenieursfirma. Ne?
Ja, natürlich, das war ein Think Tank.
Ja, ja.
Aber ich brauchte die Optik, damit es pressewirksam präsentiert werden kann.
Eine geniale Firma. Ich bin nachhaltig wirklich beeindruckt, was Sie hier alles erzählt haben und was Sie alles gemacht haben und was Sie erlebt haben. Jetzt meine letzte Frage, die ich immer stelle. Mal angenommen, der letzte Tropfen Öl wird aus der Erde gepumpt und jeder kriegt seine 50 Liter Sprit zugeteilt. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es?
Kann ich Ihnen schnell beantworten. Ich würde ein offenes Auto wählen, also auch wieder ein Cabrio, und würde mir eine Strecke wählen. Im Süden Andalusiens gibt es eine sehr schöne Strecke zwischen Gibraltar und Cádiz. Die führt direkt an der Straße von Gibraltar entlang auf einer Anhöhe, wo man während der Fahrt Afrika sieht und Tanger. Und das ist sowohl tags als auch nachts beeindruckt, wenn man an der Schnittstelle zwischen zwei Kontinenten ist. Und diese Schnittstellen haben mich mein ganzes Leben lang immer interessiert. Nicht das Normale, sondern was geht über das Normale hinaus. Und da hat mich im Süden, man sieht eine andere Welt und da drüben ist Afrika, da ist Marokko, da sind die Glaubensunterschiede, da sind Moslems, hier sind Christen. Diese Schnittstellen waren immer irgendwo ein Motiv. Was kann man darüber hinaus machen? Was kann man zusammenführen? Welche Technologien kann man kombinieren? Das ist aber immer wieder das gleiche Denken.
Vielen, vielen Dank.
Unglaublich, oder? Also ich war beim Lesen von Rainer Buchmanns Biografie mehr als überrascht und ich lege euch das Buch wärmstens ans Herz. Falls ihr es irgendwo bei eBay oder so auftreiben könnt, kaufen. Es ist wirklich toll geschrieben, ganz toll bebildert und eine kleine Zeitreise in die 80er und 90er Jahre. Und jetzt dürft ihr euch auf die kommende Woche freuen. Dann rede ich nämlich mit Mr. Motorenbau himself. Er feiert nächste Woche seinen 90. Geburtstag und ich habe mich besonders gefreut, dass ich ihn nicht nur kennenlernen durfte, sondern auch mit ihm eine Folge Alte Schule aufnehmen konnte. Die Rede ist von Hans Metzger. Er hat mehrfach in seiner Karriere mit einem weißen Blatt Papier anfangen dürfen und hat da unter anderem den luftgekühlten Porsche Boxermotor des 911, den 12-Zylinder-Motor des Überrennwagens 917 und vor allem den dreifachen McLaren Formel 1 Weltmeistermotor von Niki Lauda und Alain Prost drauf gezeichnet. Ein ganz besonderer Ingenieur und für mich eine ganz besondere Begegnung. Euch eine schöne Woche, freut euch auf nächsten Donnerstag und dreht nicht über euren Begrenzer.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.